Am Mikrofon für Sie ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie zur Spiritualität. Heute ist der Gedenktag des heiligen Don Bosco. Don Bosco lebte von 1815 bis 1888 in Turin in Italien. Er war Priester und Ordensgründer. Er ist einer der bekanntesten Heiligen Italiens. Er kümmerte sich um Jugendliche, insbesondere um die Arbeiterjugend von Turin. Er gründete den Orden der Salesianer Don Boscos und den Orden der Maria-Hilfsschwestern oder Don Bosco-Schwestern. Er ist der Schutzpatron der Jugend. Pater Josef Weber wird ihn uns heute näher vorstellen. Einen besonderen Fokus wird er dabei auf seine Spiritualität legen. Unter anderem wird er uns Don Bosco als einen Apostel der Freude vorstellen und auch als einen glühenden Marienverehrer. Pater Dr. Josef Weber ist Salesianer Don Boscos. Er lebt im Kloster Benediktbeuern in Oberbayern. Er lehrt an der Stiftungshochschule München, Abteilung Benediktbeuern, Neues Testament und Spiritualität. Er ist Spiritual für die ständigen Diakone in der Erzdiözese München-Freising. Darüber hinaus ist er auf vielfache Weise tätig als Exerzitienprediger, geistlicher Begleiter, Beichtvater und er ist pastoral engagiert in der Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern Bichl Kochel am See. Er ist jetzt aus Benediktbeuern zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Weber.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Weber, eines der bekanntesten Zitate des heiligen Don Bosco ist: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Ist ein solcher Spruch in der heute doch recht umkämpften Zeit der Kirche noch passend?
Ja, ich glaube, er ist nicht nur passend, wir brauchen ihn dringend, denn wir brauchen heute die Freude und Don Bosco meinte eine Freude, die nicht oberflächlich ist, die käuflich erwerbbar ist, sondern eine Freude, die von innen herauskommt. Das heißt, es ist eine Freude, eine christliche Freude, die nur dann entsteht, wenn wir eins leben mit Gott und auch eins mit unserem Mitmenschenleben. Das heißt, wenn wir in unserem Herzen Freude haben. Und die Frucht dieses Friedens, den wir in unserem Herzen tragen, ist eben auch die Freude, von der Don Bosco sehr häufig spricht.
Und Sie werden in Ihrem Vortrag noch näher auf diese Freude eingehen. Aber vielleicht noch eine zweite Frage, Pater Weber. Wie sind Sie eigentlich selbst zu den Salesianern Don Boscos gekommen?
Ja, das war ziemlich eigenartig, muss ich sagen. Ich bin ja aus Österreich gebürtig und war die ersten 4 Gymnasialklassen in Linz an der Donau, wo es mir nicht besonders gut gefallen hat. Und dann habe ich das Gymnasium gewechselt nach Unterwaltersdorf bei Wien. Das war ein Gymnasium der Salesianer Don Boscos. Ich habe bis dahin Don Bosco und die Salesianer überhaupt nicht gekannt. Ich war damals 15 Jahre alt und als ich da zu den Salesianern kam, da ist mir das Herz richtig aufgegangen. Und zwar so sehr, es gab damals einen Salesianerpater dort in diesem Haus, in diesem Gymnasium, der mich unheimlich begeistert hat. Der hat mit uns Fußball gespielt, der hat mit uns gelacht, der hat mit uns Wanderungen gemacht, der hat mit uns Messe gefeiert. Und ich habe mir immer gedacht, genauso wie dieser Pater möchte auch ich werden. Und dann konnte mich einfach nichts mehr halten und bin schon mit 17 Jahren in den Orden eingetreten. Was heute natürlich unmöglich wäre aufgrund des Kirchenrechts. Aber damals, 1966, war das eben noch möglich. Und es kam danach allerdings nach dem Noviziat zu einer ganz schweren Berufungskrise bei mir. Denn 2-3 Jahre später ist dieser Pater, der mich so sehr begeistert hat, aus dem Orden ausgetreten, hat geheiratet, er war weg von, ich hatte ihn einfach nicht mehr. Und da war natürlich bei mir dann auch eine große Zweifel, eine große Verunsicherung da. War das jetzt alles echt oder soll ich auch austreten, genauso wie dieser Pater? Ich bin dann allerdings, Gott sei Dank, muss ich heute sagen, geblieben und bin seit 56 Jahren Salesianer Don Boscos mit Leib und Seele.
Und Sie werden in Ihrem Vortrag auch ein bisschen auf die aktuellen Schwierigkeiten eingehen, denn das Leben in der Kirche ist nicht so einfach. Und Sie haben es gerade auch beschrieben mit dem, der Sie begeistert hat für den Orden, dass da auch Enttäuschung da war oder Verunsicherung. Aber Sie haben auch gesagt, ihr ging Ihr Herz auf, als Sie Don Bosco kennenlernten. Und das wünsche ich jetzt unseren Hörerinnen und Hörern auch, dass ja vielleicht Ihr Herz aufgeht, wenn Sie dem Vortrag von Pater Josef Weber lauschen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, seit dem Jahr 2010 bemüht sich die katholische Kirche um eine Aufarbeitung zahlloser Missbrauchsfälle. Sie steht in harter Kritik von allen Seiten. Letztes Jahr sind über 220.000 Mitglieder aus der Kirche ausgetreten. Mit dem Verzicht auf ihre Mitgliedschaft verloren diese Christen auch das Recht, Sakramente zu empfangen, kirchliche Ämter zu begleiten und so weiter. Vor 10 Tagen wurde das Missbrauchsgutachten der Erzdiözese München-Freising veröffentlicht. Und wieder kehren viele der Kirche den Rücken. Einmal mehr ist uns allen bewusst geworden, in welch furchtbar schwere Krise unsere Kirche geraten ist. Unsere Kirche. Ich sage das ganz bewusst, denn ich darf wohl annehmen, dass für Sie alle unsere Kirche eine geistliche Heimat ist. Unsere Kirche ist eine heilige Kirche. Ihre Heiligkeit ist gegeben, weil Christus ihr Haupt ist. Sie ist heilig, weil sie vom Heiligen Geist geleitet wird. Und dieser Heilige Geist reinigt und wandelt und erneuert sie. Das tut er auch in unserer Zeit. Darum sind auch wir zur Heiligkeit berufen. Papst Franziskus sagt so schön: Habt keine Angst vor der Heiligkeit. Die Heiligkeit besteht nicht darin, außergewöhnliche Dinge zu tun, sondern Gott in uns wirken zu lassen. Natürlich gilt unsere erste Sorge den Missbrauchsopfern. Sie sind die Leidtragenden, oft über viele Jahre hinweg. Und was man ihnen angetan hat, kann mit Geld letztlich nicht aufgewogen werden. Ihnen muss alle Hilfe zukommen, damit sie ein lebenswertes Leben führen können. Doch ich denke auch an unsere Kirche. An die Kirche nicht als Institution, nicht als Struktur, sondern ich denke an die Kirche, an ihre Heiligkeit. Diese Heiligkeit der Kirche ist durch zahllose Missbrauchsfälle aufs Ärgste beschmutzt worden. Ihre Heiligkeit ist verdunkelt, ihre Sündhaftigkeit ist weithin sichtbar und zum beispiellosen Ärgernis geworden. Da fragen wir uns doch, wie verhalten wir uns in dieser Kirche? Treten wir aus oder treten wir für die Kirche ein? Wir können zur Reinigung, zur Erneuerung, zur Heiligung unserer Kirche nur dann beitragen, wenn wir bleiben. Wenn wir jetzt erst recht in Treue zur Kirche stehen. Shakespeare sagt in einem seiner Dramen: Es ist ein leichtes zu kommen, es ist ein leichtes zu gehen, aber es ist schwer zu bleiben. Die Last des Schmutzes, unter der unsere Kirche zutiefst leidet, diese Last tragen wir mit, auf dass die Heiligkeit der Kirche wieder neu erstrahlen möge. Warum ich Ihnen all das berichte, heute am Gedenktag des heiligen Johannes Bosco? Weil die Zeit, in die der große Jugendapostel von Turin hineingeboren worden ist, auch eine äußerst schwierige Zeit für die Kirche gewesen ist. Sie war eine Zeit der Umstürze und der Seuchen. Sie war eine Zeit der Intrigen und der Verleumdungen. Sie war eine Zeit der Kriege und der Zerstörungen. Nachdem Papst Pius VII. Napoleon 1809 exkommuniziert hatte, wurde der Papst als Gefangener nach Frankreich gebracht. Trotz starken Drucks blieb Pius VII. Auch im Exil gegenüber den Forderungen Napoleons unnachgiebig. Einmal trat er sogar in den Hungerstreit. Als Napoleon dem Papst gedroht hatte, er habe die Macht, die römisch-katholische Kirche zu zerstören, antwortete der Papst mit einem milden Lächeln: Das haben 200 Päpste vor mir nicht geschafft. Warum sollte es ausgerechnet Ihnen gelingen? 1814, 5 Jahre später, kehrte der Papst nach Rom zurück und führte als Dank 1815 das Fest Maria, Hilfe der Christen ein. Unter diesem Titel wird Don Bosco, der in jenem Jahr 1815 in der Nähe von Turin geboren wurde, die Madonna ein Leben lang verehren. Maria, Hilfe der Christen. Ja, Don Bosco, sympathisch, liebenswert, anziehend, geschätzt, manchmal auch mit Ecken und Kanten, wenn seine piemontesische Bauernschläuche ein bisschen durchbricht. Als eine faszinierende Erzieherpersönlichkeit ist er in die Geschichte eingegangen, als einer der größten katholischen Erzieher des 19. Jahrhunderts. Darüber hinaus wird er Gründer von religiösen Gemeinschaften, Initiator von Laienbewegungen, Schriftsteller, Berater, Visionär, Prophet. Er schreibt Schulbücher und verfasst volkstümliche katechetische Unterweisungen. Er verbringt viele Stunden im Beichtstuhl, handelt für seine jugendlichen Lehrverträge aus. Der Spielhof ist ihm genauso wichtig wie die Kirche. In den Werkstätten finden wir ihn genauso wie auf der Kanzel. Dieser Jugendapostel von Turin kannte jeden einzelnen Jugendlichen mit Namen, nachdem in seinem Jugendwerk in Valdocco in Turin schon über 600 Buben Aufnahme gefunden hatten. Er hat noch mit 60 Jahren an den Wettkämpfen der Jugendlichen teilgenommen und saß im Alter mit seinem zerschlissenen, staubigen Altar mitten unter den Buben. Diese bewunderten ihn, weil er sich zeitlebens ein jugendliches Herz bewahrte. Doch der Pädagoge Don Bosco ist nicht zu verstehen ohne den heiligen Don Bosco. Denn in seinem Leben ist das Natürliche ins Übernatürliche übergegangen. Und diese übernatürliche Welt zeigt sich bei ihm in besonderer Weise in seinen Träumen. Sie nehmen in seinem Leben einen derart großen Raum ein, dass man sein Leben wie eine Aufeinanderfolge von solchen Träumen verstehen kann. Es gibt keinen Heiligen, über den eine umfangreichere Biografie geschrieben worden wäre als über Don Bosco. 16.700 Seiten umfasst sie. In der italienischen Originalausgabe heißt sie Memorie Biografiche di Don Bosco und sie zählt 19 Bände. Darin sind uns 132 Träume von ihm überliefert und nehmen wir andere Quellen aus seiner Zeit hinzu, stoßen wir nochmals auf 111 Träume. Ja, Don Bosco war wirklich ein Weltmeister im Träumen. Und so begann denn alles, das alles Entscheidende in seinem Leben, auch mit einem Traum. Als der kleine Giovanni 9 Jahre alt war, hatte er einen bedeutungsvollen Traum, der für ihn zu einer Art Berufungstraum geworden ist. Aber lassen wir Don Bosco selber erzählen. Mit 9 Jahren hatte ich einen Traum, der mir mein ganzes Leben im Gedächtnis geblieben ist. Ich sah eine große Schar von Jugendlichen spielen und als ich sie fluchen hörte, stürzte ich sofort auf sie und suchte, sie mit Schlägen und Schimpfen zum Schweigen zu bringen. Da erschien ein vornehm gekleideter Herr und sagte, nicht mit Schlägen, sondern mit Güte, mit Liebe wirst du sie zu deinen Freunden machen. Ich werde dir eine Lehrmeisterin geben. Unter ihrer Führung wirst du weise werden. Wer seid ihr eigentlich? Fragte Giovanni Bosco. Ich bin der Sohn jener Frau, die dreimal am Tag zu grüßen deine Mutter dich lehrte. Nach meinem Namen fragt deine Mutter. In diesem Augenblick sah ich neben dem Herrn eine Frau von majestätischem Aussehen. Sie trug einen wunderschönen Mantel, der wie die Sonne glänzte, und sie sagte, schau genau. Ich schaute hin und bemerkte, dass alle Buben verschwunden waren. An ihre Stelle sah ich nun viele Ziegen, Hunde, Katzen, Bären und einige andere Tiere. Siehst du, sagte die Frau, das ist dein Arbeitsfeld. werde demütig, tüchtig und stark. Und was du jetzt an diesen wilden Tieren gesehen hast, das sollst du für meine Kinder tun. Da erschienen plötzlich anstelle dieser wilden Tiere sanfte Lämmer. Ich begann zu weinen und ich bat die schöne Dame, mir das doch zu erklären. Da legte sie mir ihre Hand auf den Kopf und sagte, zur rechten Zeit wirst du alles verstehen. Zur rechten Zeit. Doch bis Don Bosco diesen Traum verstand, sollten viele Jahre vergehen. Denn erst am 16. Mai 1887, also 67 Jahre nach diesem Traum, war Don Bosco in Rom, um bei der Einweihung der Herz-Jesu-Kirche dabei zu sein, und während der Feierlichkeiten brach er in Tränen aus. Don Rua, sein späterer Nachfolger, eilte ihm entgegen, fragte ihn, ob er denn Schmerzen habe. Don Bosco verneinte. In der Sakristei sagte er dann zu Don Rua, mein lieber Don Rua, als ich 9 Jahre alt war, hatte ich einen seltsamen Traum, in dem mir mein späteres Arbeitsfeld gezeigt wurde, und heute habe ich diesen Traum verstanden. Liebe Hörerinnen und Hörer, werfen wir zunächst in aller Kürze einen Blick in das Leben Don Boscos. Er wird am 16. August 1815 in Becchi, einem kleinen Ort in der Nähe von Turin, geboren. Er ist das Kind armer, tief religiöser Eltern. Als er 2 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Bereits in jungen Jahren muss er in der kleinen Landwirtschaft schwer mitarbeiten, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Der junge Giovanni versteht es, mit seinen Zauberkunststücken und akrobatischen Übungen seine Kameraden zu begeistern. In seiner Mutter findet er große Unterstützung. Durch ihr Beispiel legt sie die Grundlage für seine Berufung zum Priester und zum Erzieher. Nach harter Schulzeit, während der er wegen dauernden Geldmangels mehrere Berufe ausüben musste, wird er 1841 in Turin zum Priester geweiht. Nun wird er Don Bosco genannt. Don, das ist die italienische Anrede für Priester. Der neue Priester Don Bosco begegnet nun jungen Menschen, die vom Land in die oberitalienische Großstadt strömen, in der Hoffnung, dort Arbeit zu finden. Bei den wenigsten erfüllt sich diese Hoffnung und so fristen sie arbeitslos und entwurzelt ihr Leben in Turin. Nicht wenige von ihnen geraten auf die schiefe Bahn. Diese jungen Menschen holt Don Bosco von der Straße weg und er nimmt sie in sein Oratorium auf. Oratorium, so nennt er später seine Jugendhäuser. Mitarbeiter helfen ihm bei dieser Arbeit. Sehr wichtig für seine spätere Jugendarbeit wurde für Don Bosco die Begegnung mit seinem geistlichen Begleiter, dem heiligen Don Giuseppe Cafasso. Dieser stammt aus der Heimat Don Boscos und war nur 4 Jahre älter als er. Doch er wurde ihm zum großen Vorbild, weil er sich um die Gefängnisse in Turin kümmerte und den jungen Priester Don Bosco dorthin mitnahm. Don Cafasso war nicht nur Professor, sondern auch ein Seelsorger durch und durch. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass alle kirchlichen Jugendeinrichtungen in Turin unmittelbar oder mittelbar ihre Entstehung ihm verdanken. Die Turiner nannten Don Cafasso damals den Galgenpriester, weil er in die Gefängnisse ging, um den Gefangenen Beistand zu leisten. Wurde einer zum Tod verurteilt, bestieg Don Cafasso mit ihm den Karren und stand ihm bei bis zur Hinrichtung. Immer öfter begleitete Don Bosco ihn bei dieser Arbeit. Die dunklen Korridore der Gefängnisse, die feuchten Mauern, die traurigen Gesichter der Gefangenen erschütterten ihn zutiefst. Er empfand Abscheu und hatte das Gefühl zu ersticken. Was ihn aber am meisten traf, am schmerzlichsten traf, war der Anblick von Buben, die zum Teil noch halbe Kinder gewesen sind und im Kerker saßen. Don Bosco schreibt später darüber: Eine so große Anzahl Jugendlicher zwischen 12 und 18 Jahren anschauen müssen, die gesund und kräftig sind, die aber nun untätig sein müssen, von Insekten zerstochen, nach geistiger und materieller Nahrung hungern, das erschauderte mich zutiefst. Er ging in der Folge oft mit Don Cafasso zu den Gefangenen, er ging auch allein in die Gefängnisse hinein und versuchte, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Anfangs waren die Reaktionen entmutigend. Er musste von den jungen Gefangenen schwere Beleidigungen einstecken. Nach und nach aber schwand das Misstrauen und es gelang ihm, als Freund zu ihnen zu sprechen. Er erfuhr ihre traurige Vorgeschichte. Die meisten von ihnen saßen wegen Diebstahl im Gefängnis. Sie hatten wegen Hunger gestohlen. Was mich aber am meisten erschütterte, so Don Bosco, das war, dass viele nach ihrer Entlassung zwar entschlossen waren, ein besseres Leben zu führen, kurze Zeit später aber wieder im Gefängnis landeten. Und Don Bosco erkannte: Weil sie auf sich allein gestellt waren, darum versagen sie. Sie bräuchten jemanden, den sie zum Freund haben, der sich ihrer annimmt, sich um sie kümmert, sie am Sonntag auch in die Kirche führt. Nachdem er das Gefängnis verlassen hatte, stand für Don Bosco fest: Diese Jugendlichen dürfen nicht mehr im Gefängnis landen. Er beriet sich mit Don Cafasso, und dieser half ihm, seinen Wunsch in die Tat umzusetzen. Von Sonntag zu Sonntag kamen immer mehr Jugendliche zu Don Bosco. Er verbrachte mit ihnen gemeinsam den Tag mit Spielen, mit Spaziergängen, aber auch mit Religionsunterricht. Und es war schwierig, einen geeigneten Ort dafür zu finden. Er hatte ja noch kein Haus für sie. Immer wurde er mit seiner Bubenschar vertrieben. War es doch alles andere als normal, wenn damals ein junger Priester mit Jugendlichen, von denen die meisten das Gefängnis von innen gesehen hatten, der mit diesen in Turin herumzog. Von der Kirche San Pietro in Vincoli, wo ihn die Pfarrhaushälterin vertrieb, wechselte er zu den Dora-Mühlen, von dort auf einen Friedhof. Er machte den Friedhof zum Spielort, zum Spielhof, und vom Friedhof wechselte er in die Casa Moretta. Don Bosco nahm es mit Humor. In der Casa Moretta richtete er eine erste Abendschule für die Jugendlichen ein und brachte ihnen dort Lesen und Schreiben bei. 1846 fand er endlich das, wonach er lange gesucht hatte. Er mietete den sogenannten Pinardi-Schuppen im Turiner Stadtteil Valdocco. Er renovierte ihn mit seinen Buben und konnte ihn ein Jahr später sogar käuflich erwerben. Seine Mutter kam aus Becchi herbei, um ihm den Haushalt zu führen. Sie, die Mama Margarita, wurde die gute Seele des Oratoriums, wie er sein Jugendzentrum nannte. Pensionierte Handwerker halfen ihm dabei, Lehrwerkstätten einzurichten, und so entstanden eine Schusterei, eine Schneiderei, eine Schreinerei, eine Schlosserei und schließlich konnte er sogar eine Druckerei einrichten. Neben den Lehrlingen dachte Don Bosco aber auch an begabte Jugendliche. Für sie gründete er 1854 eine Lateinschule, wir würden heute also sagen, eine Art Gymnasium, um ihnen den Weg zum Priestertum zu ermöglichen. Nachts verfasste er eine große Anzahl von Schulbüchern. Er gab einen Katechismus heraus, ein Geographiebuch, eine zweibändige Geschichte Italiens. Zu den ersten Buben, die diese Lateinschule besuchten, zählten Michael Ruhr, sein späterer Nachfolger, und Domenico Savio, der mehr als 3 Jahre bei Don Bosco war. Er starb mit 15 Jahren und wurde 1954 heilig gesprochen. Aus dieser Lateinschule kamen seine engsten Mitarbeiter, die ersten Salesianer. Im Lauf seines Lebens hat Don Bosco 2000 junge Menschen den Weg zum Priestertum gewiesen. Um seine Arbeit, die immer umfangreicher wurde, damit er sie bewältigen könnte, gründete er 1859 den Orden der Salesianer Don Boscos. Er benannte ihn nach dem heiligen Franz von Sales, dem Ordenspatron. Die Salesianer sollten sich mit Milde, mit Güte, mit Sanftmut ihren Jugendlichen widmen. Sie sollten diesen Heiligen zu ihrem Vorbild nehmen. Zusammen mit der heiligen Maria Domenica Mazzarello gründete er 1872 auch einen weiblichen Zweig. Offiziell heißen sie Töchter Maria Hilfe der Christen. Bei uns im deutschsprachigen Raum sind sie sehr bekannt unter den Don Bosco Schwestern. Und schließlich rief er 1876 noch die Vereinigung der Salesianischen Mitarbeiter ins Leben, eine Art dritter Orden, deren Mitglieder die Salesianer und die Don Bosco Schwestern mit ihrer Arbeit und ihrem Gebet unterstützen. Zum ersten Oratorium in Turin Valdocco kamen bald weitere Neugründungen hinzu. Zunächst in Piemont, später in ganz Italien. Noch zu Lebzeiten Don Boscos breitete sich sein Werk in Frankreich, in Spanien und in England aus. In mehreren Räumen wurde er angewiesen, seine Mitbrüder auch als Missionare nach Südamerika und in andere damalige Missionsgebiete zu schicken. So sind die Salesianer zu einem der größten Missionsorden geworden. Heute arbeiten die fast 16.000 Salesianer in 132 Ländern der Erde. Don Bosco schlief kaum mehr als 5 Stunden pro Nacht. Er verfasste Schulbücher, er schrieb tausende von Briefen, vor allem Bettelbriefe natürlich. Er verbrachte zahllose Stunden im Beichtstuhl, handelte für seine Jugendlichen Lehrverträge aus und er war vor allem ein Mann des Gebetes. Zu seinem Tod 1888 schrieb die damalige italienische Tageszeitung La Fanfulla: Wenn Don Bosco Finanzminister gewesen wäre, wäre Italien ökonomisch die erste Nation der Welt. Und Papst Pius XI. Sagte über ihn: Don Boscos Leben war ein großes und einzigartiges Martyrium. Es war ein Leben immenser Arbeit. Für seine Jugendlichen war Don Bosco eine lebendige Bibel, weil sie die gedruckte nicht lesen oder nicht verstehen konnten.
Don Bosco, der Jugendapostel von Turin, ist unser Thema hier in der Spiritualität bei Radio Horeb. Und Sie können gerne den Vortrag weiter mit anhören. Ich bin Bodo Klose und ich höre genauso gerne zu, wenn unser Referent, Pater Dr. Josef Weber, über den heiligen Don Bosco spricht. Er hat uns jetzt gerade so nochmal einen Geschichtsabriss gegeben, auch wie der Salesianerorden sich entwickelt hat und wie der heilige Don Bosco auch in eine schwierige Zeit hinein gewirkt hat. Und nun, Pater Weber, würden wir gerne etwas mehr über die Spiritualität des heiligen Don Bosco erfahren.
Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, Don Bosco ist der Apostel der Freude. Wenn er von Freude spricht, so meint er jene tiefe Freude, die in einer innigen Gottesbeziehung begründet ist und in der Sprache des Herzens nach außen dringt. Die Freude ist das 11. Gebot in den Salesianenhäusern. Don Bosco war aber auch ein Mann des feinen Humors, der es ihm erlaubte, über sich zu schmunzeln und auch über andere. Allerdings immer in einer Art, die nie verletzend wirkte. Dies kommt vor allem in seinen Briefen zum Ausdruck. So So erinnert er in einem Schreiben die schreibfreudige, aber spendierfaule Gräfin Meinhard in Padua: Bei unserer letzten Begegnung haben Sie mir doch 10.000 oder 15.000 Lire versprochen. Ach, einigen wir uns doch einfach auf die zweite Summe. Dem Erzbischof von Buenos Aires, der die Missionsarbeit der ersten Salesianer sehr unterstützte, erwies Don Bosco seine Dankbarkeit, indem er ihm 2 Kartons mit erlesenen italienischen Weinen schickte. Um den Flaschen ein nobles Alter zu verleihen, wies er seinen Sekretär an, diese mit feinem Staub zu bestreuen. Don Bosco, ein Apostel der Freude. Dabei war die Zeit, in der er lebte, alles andere als eine glückliche für Staat und Kirche. Als er 1815 geboren wurde, zählte Turin 75.000 Einwohner und als er 1888 starb, war die Einwohnerzahl auf über 200.000 angewachsen. Viele Jugendliche strömten damals zu Beginn der Industrialisierung in diese oberitalienische Großstadt, um dort Arbeit zu suchen. Die wenigsten fanden sie. Für nicht wenige Jugendliche war der Weg in die Kriminalität programmiert, wie wir vorhin schon gehört haben. Don Bosco wollte als junger Priester sich damit nicht abfinden. Er begann mit einer Handvoll Rotznasen in Turin sein Jugendwerk. Staat und Kirche taten damals nichts für junge Menschen. Don Bosco aber hatte ein Herz für sie. Er sagte zu ihnen: Ich liebe euch von ganzem Herzen und es genügt, dass ihr jung seid, um euch zu lieben. Hier bei euch fühle ich mich wohl. Doch Don Bosco hatte auch große Schwierigkeiten zu überwinden. 2 Prälaten wollen ihn ins Irrenhaus bringen. Die staatlichen Behörden hatten bereits einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Während er am Altar stand, verübte man auf ihn einen Mordanschlag. Die Pistolenkugel durchschlug seinen Altar. Und Don Boscos Reaktion darauf: Schade um den schönen Talar. Er konnte die vielen Rechnungen nicht bezahlen, wurde beim Erzbischof von Turin verleumdet. Bei der Abfassung seiner ersten Ordensregeln brachte er die Kurienkardinäle im Vatikan schier zur Verzweiflung, denn er wollte Ordensleute mit aufgekrempelten Talaren und Hemdsärmeln mitten unter den Jugendlichen. Ein derartiges Bild von einer Ordensgemeinschaft passte damals in keine Kategorie des Denkens im Vatikan. Im selben Maß, wie Don Bosco ein Apostel der Freude war, war ihm aber auch die Gabe der Tränen zu eigen. Der fröhliche Jugendapostel ist nicht zu verstehen ohne den manchmal tief traurigen Priester, der sich in die Kirche der Konsulate flüchtet und dort bittere Tränen der Enttäuschung, der Ratlosigkeit, der Niedergeschlagenheit vergoss. Der erfolgreiche Don Bosco ist nicht zu verstehen ohne den kraftlosen und verzweifelten Don Bosco, der nie vor den Menschen klagte, oft aber vor Gott. Don Bosco war kein sentimentaler Softie, doch im Zustand religiöser Ergriffenheit sah man ihn oft Tränen vergießen. Er weinte während der Heiligen Messe, er weinte bei Konferenzen, er weinte bei Exerzitienvorträgen oder bei Kreuzwegandachten. Es war ein Tränen des Schmerzes, der Liebe, der Freude. Don Boscos Tränen waren die Tränen eines liebenden Vaters. Don Bosco, ein Apostel der Freude, ja, das war er wirklich. Viele seiner Zitate beweisen es, wenn er sagt: Lass mir doch die Heiligkeit in der Fröhlichkeit bestehen. Gott liebt es, wenn wir alles mit Freude tun. Oder an einer anderen Stelle: Einem fröhlichen Menschen hilft er und der Teufel hat Angst vor fröhlichen Menschen. Verlieren wir keine Zeit, Gutes zu tun. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich im Augenblick des Todes beklagt hätte, zu viel Gutes getan zu haben. Wir würden Don Bosco also missverstehen, wenn wir in ihm nur einen fröhlichen Priester von Turin sehen würden. Der Jugendapostel von Turin hatte auch einen schweren Kreuzweg zu gehen. Seine nie enden wollende Sorge um seine Buben, seine ständigen finanziellen Schwierigkeiten, Verleumdungen, Intrigen, sie alle setzt ihm hart zu. Es machte ihn traurig, dass er wegen eines zunehmenden Fußleidens nicht mehr regelmäßig bei den Buben auf dem Spielhof sein konnte. Noch trauriger aber stimmte ihn, dass gegen Ende seines Lebens dieser Ursprungsgeist, diese salesianische Spiritualität von seinem Oratorium zu verblassen schien. Manche Salesianer der ersten Stunde waren nicht mehr mit derselben Begeisterung und Freude, mit demselben persönlichen Engagement und mit der Liebe bei den Jugendlichen wie Don Bosco selber. In seinem bekannten Rombrief aus dem Jahre 1884 ermahnte er sie deshalb, wieder zu jener lauteren Freude und zum ständigen Dasein für seine Jugendlichen zurückzukehren. Ich möchte aber eine andere Station seines Lebensweges kurz herausgreifen, über die in seinen Biografen, über seinen Biografien fast nie gesprochen wird. Es sind die nächtlichen diabolischen Bedrängnisse, die meist verschwiegen werden. Die meisten Biografen übergehen sie. Vielleicht meint man, sie hätten im modernen Verständnis des Menschen keinen Platz mehr. Im Grund läuft ein solches Übergehen auf einen Verlust der metaphysischen Dimension hinaus. Zwar sagt Don Bosco, der Teufel hat Angst vor fröhlichen Menschen, zugleich aber warnt er immer wieder vor dessen Verführungskünsten und Machenschaften. In einem Wachtraum, den er 1871 hatte, unterhielt er sich mit dem Teufel, der ihm heftigst attackierte. Don Bosco: Wodurch wird dir unter den Jugendlichen der beste Dienst erwiesen? Darauf der Teufel: Durch Vergnügen, seichte Unterhaltung, durch schlechte Bücher, durch Langeweile, alles geht davon aus. Don Bosco: Welche sind deine Feinde? Darauf der Teufel: Jene, die regelmäßig beten und die Sakramente empfangen. Und Don Bosco wiederum: Was ist deine größte Qual? Darauf der Teufel: Zwei Dinge, die Verehrung Mariens und die heilige Beichte. Der französische Don Bosco-Biograf Henri Guyon schreibt: In Don Boscos Zimmer entstand zwei Jahre hindurch ein schauderhafter Höllenlärm. Stürme heulten, Holz wurde gespalten, sein Herz, sein Bett wurde hin und her geschüttelt, die Betttücher zerrissen, der erloschene Ofen spie Feuer. Der Teufel zog ihn an den Schultern hoch, fuhr ihm mit einem eiskalten Pinsel über das Gesicht, trampelte auf ihm herum und erhob ein lautes Gebrüll. Seine Mitbrüder kamen und wollten Don Bosco helfen, doch sie wurden jedes Mal von panischem Schrecken ergriffen und stürzten kopfüber die Treppe hinunter. Ähnliche Vorkommnisse werden auch aus dem Leben des heiligen Pfarrers von Ars berichtet. Oder im vergangenen Jahrhundert auch vom Pater Pio. Viele Heilige hatten es mit dem Teufel zu tun. Don Bosco wurde mehrmals nach diesen nächtlichen Bedrängnissen und Vorfällen gefragt, doch er gab dabei immer ausweichende Antworten und fügte mit ernstem Gesicht hinzu: Betet, betet, betet. Ja, es bleibt bedeutsam, dass Don Bosco den Feind besiegt hat, denn nach zwei Jahren hörten diese diabolischen Belästigungen wieder auf. Die näheren Umstände hat Don Bosco aber nie verraten. Wir fragen uns nun, aus welchen geistlichen Quellen hat Don Bosco geschöpft? Welche sind die Grundlagen seiner Spiritualität? Worin kann Don Bosco uns heute ein Vorbild sein? Da ist zunächst der heilige Franz von Sales zu nennen. Er ist unser Ordenspatron. Von ihm haben wir unseren Namen. Der Bischof von Genf war so etwas wie ein Nationalheiliger im Piemont. Es waren zwei Eigenschaften, die Don Bosco an der Gestalt des großen Bischofs von Genf faszinierten. Einerseits sein unermüdlicher apostolischer Einsatz für das Heil der Seelen, Don Boscos Leitspruch »Herr, gib mir Menschen, alles andere nimm« finden wir auch bei Franz von Sales. Er hat sein ganzes Leben für junge Menschen eingesetzt. Und zweitens die Haltung des Franz von Sales, nämlich die Güte und die Sanftmut bei der Ausübung des pastoralen Dienstes. Franz von Sales sagt, mit einem Löffel Honig kann man mehr Fliegen fangen als mit einem Fass Essig. Als er 1846 das erste Jugendzentrum, also sein erstes Oratorium in Turin gründet, schreibt Don Bosco, dieses Oratorium ist unter den Schutz des heiligen Franz von Sales gestellt. Weil diejenigen, die sich dieser Art von Tätigkeit widmen wollen, sich dieses Heiligen als Vorbild in der Liebe vor Augen halten müssen. Unter den Vorsätzen, die Don Bosco am Tag seiner Priesterweihe fasst, lautet einer, die Liebe und die Güte des heiligen Franz von Sales mögen mich in allen Dingen leiten. Don Bosco will unter den Jugendlichen die Liebe Gottes spürbar machen. Sie sollen nicht nur wissen, dass sie geliebt werden, sondern sie sollen dies auch ganz konkret spüren. Sie sollen es erleben, erfahren dürfen. Darum ist er ganz vom Christusbild des guten Herzens in seinem apostolischen, in seinem erzieherischen Handeln geprägt. Der Berufungstraum von 9 Jahren verweist ihn auf Christus, den guten Hirten. Darum sprechen wir Salesianer von der pastoralen Liebe als Mitte unserer salesianischen Spiritualität, von unserer Hirtensorge für junge Menschen. Don Bosco war ein Mann mit Herz. Sein Lieblingswort war Amorevolezza. Man kann es im Deutschen vielleicht wiedergeben mit Liebenswürdigkeit, mit Liebe wollen. Ich möchte, dass du spürst, dass ich geliebt werde. Das bedeutet Amorevolezza. Er erfüllt seine Pädagogik mit menschlicher Wärme, mit großer Herzlichkeit. So wird er für seine Jugendlichen zum Vater, zum Bruder und zum Freund. Ein weiteres wichtiges Element seiner Spiritualität ist die Marienverehrung. Maria ist aus dem Leben Don Boscos nicht wegzudenken. Schon der kleine Giovanni betet täglich mit seiner Mutter 3-mal den Engel des Herrn. Als er seine Zauberkunststücke aufführt, verlangt er von den Kameraden als Eintrittskarte ein Ave Maria. Beim Eintritt ins Priesterseminar fasst er 7 Vorsätze und er fügt in seinen Erinnerungen hinzu, ich habe mich damals vor ein Bild der seligen Jungfrau gestellt und ihr ausdrücklich versprochen, diese Vorsätze zu halten, koste es, was es wolle. Nach seiner Priesterweihe konnte er seine 2. heilige Messe am Altar der Konsulata im großen Marienheiligtum in Turin feiern. Und da blickte er auf zu jener Frau, die 17 Jahre zuvor im Traum zu ihm gesagt hatte, werde demütig, werde tüchtig, werde stark. Als er am 8. Dezember 1841 dem aus Asti stammenden 16-jährigen arbeitslosen Jugendlichen Bartolomeo Carelli begegnet und mit ihm sein Jugendwerk beginnt, wird er sich hinknien und ein Ave Maria beten. 45 Jahre später sagt er zu seinen Mitbrüdern, aller Segen, den wir vom Himmel empfangen haben, ist die Frucht dieses ersten Ave Maria, das ich mit Eifer und in rechter Absicht gebetet habe. In seiner Kindheit hat Don Bosco Maria als Konsolator verehrt, als Trösterin der Betrübten, weil in seiner Heimatkirche in Castelnuovo ein entsprechendes Marienbild angebracht war. Als 1854 das Dogma von der unbefleckten Empfängnis verkündet wurde, stellt er den ersten Salesianer Maria als Immaculata vor Augen. Ab 1862 beginnt er nun aber Maria als Helferin der Christen zu verehren und er beginnt ein Jahr später in Turin mit dem Bau der Mariahilf-Basilika, die bei ihrer Einweihung 1868 vollständig bezahlt war, obwohl Don Bosco bei der Grundsteinlegung nur 4 Soldi hatte, also wenige Cent. Er hatte nicht mehr Geld. Er war auf die Spenden angewiesen. Und darauf angesprochen bei der Einweihung, meinte er nur, wenn Maria die Kirche will, dann wird sie sie auch bezahlen. Diese Mariahilf-Basilika in Turin ist heute eine der prächtigsten Kirchen in Turin und im ganzen Piemont. Don Bosco legte großen Wert darauf, dass in seinen Häusern ein Familiengeist herrsche. Darum nannte er seine Häuser nicht Kloster oder Institut, sondern einfach Salesianerhaus. Dieser Familiengeist wird geprägt durch das Mitleben der Salesianer mit den jungen Menschen, der sogenannten Assistenz, das heißt, dass junge Menschen von uns Salesianern begleitet werden in liebevoller Zuwendung. Dass wir nicht für die Jugendlichen nur da sind, sondern dass wir mit den Jugendlichen zusammen sind. Damit sollte jenes Klima geschaffen werden, ohne das eine christliche Erziehung nicht möglich ist. Mit den Jugendlichen das Leben teilen, im Spielhof, in der Kirche, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, aber auch in Stunden der Schwierigkeiten, das gehört zum Geheimnis der Jugenderziehung Don Boscos. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum Schluss. Aus dem ersten Jugendwerk in Turin, dem Oratorium, ist der drittgrößte Orden der katholischen Kirche hervorgegangen, wir Salesianer Don Boscos. Wir arbeiten heute in über 1900 Häusern auf der ganzen Welt. In ebenso vielen Niederlassungen sind die Don Bosco-Schwestern tätig. Beide Orden stehen heute vor großen Herausforderungen. Einerseits wollen wir dem Erbe Don Boscos treu bleiben und uns auch heute für arme und sozial benachteiligte Jugendliche einsetzen. Andererseits sind wir aber auch auf der Suche nach neuen Wegen in der Jugendpastoral, um eine Antwort zu finden auf die Nöte und Bedürfnisse der Jugendlichen in unserer Zeit. Don Bosco steht für Tatkraft, für Einsatzfreude, für Gottvertrauen. An seinem heutigen Fest wollen wir ihn bitten, dass er uns in den vielfältigen Anliegen und Schwierigkeiten unserer Zeit hilft und dass er uns Wege des Helfens aufzeigt. Aus Millionen Jugendlichen ertönt am heutigen Tag in der ganzen Welt der Ruf "E viva Don Bosco!" Es lebe Don Bosco! Es lebe in uns allen seine Sorge um die Jugend weiter, aber auch sein Glaube an das Gute in jedem Menschen, sein unerschütterliches Gottvertrauen und seine große Verehrung zu Maria, der Helferin der Christen.
Herzlichen Dank, Pater Josef Weber, für Ihren Vortrag über Don Bosco, den Jugendapostel von Turin, so haben wir die Sendung genannt. Heute ist der Gedenktag des heiligen Don Bosco und passend dazu haben Sie uns sein Leben vorgestellt und seine Spiritualität. Und wer diesen ja wirklich vielschichtigen Vortrag, der auch auf schöne Details eingegangen ist, nochmal hören möchte, hat da verschiedene Möglichkeiten. Sie können, wenn Sie möchten, die Sendung nochmal nachhören, morgen früh um 5 Uhr, falls Sie Frühaufsteher sind. Sie können sie nochmal nachhören im Internet auf horeb.org, wenn Sie die Spiritualität vom heutigen Datum in der Mediathek anklicken. Sie können es auf dem Smartphone anhören im Podcast der Radio Horeb App. Das ist eine Möglichkeit. Und eben, Sie können aber auch eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist 08328 921 120. Wir verschicken sie auch gerne außerhalb von Deutschland. Dann können Sie den CD-Dienst anwählen oder anrufen unter 0049 8328 921 120. Der heilige Don Bosco ist ja der Jugendapostel, deshalb haben wir auch gesagt, heute im Abend der Jugend in unserem Jugendprogramm wollen wir ihn besonders würdigen. So ist im Talitha Kum um 18 Uhr wird ein junger Mann von seinem Mitwirken bei den Don Bosco Volunteers erzählen und von seinem freiwilligen Auslandsjahr mit den Don Bosco Volunteers in der Elfenbeinküste. Und dann im Abend der Jugend um 1945 wird unter anderem die Don Bosco-Schwester Bernadette Geiger zu Gast sein. Sie ist sonst in Magdeburg tätig in einem kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum und sie spricht über ihren Berufungsweg in das geweihte Leben. Das ist sicher auch ein schönes Thema im Abend der Jugend heute an diesem Montag. Ja. Pater Dr. Weber, ich darf Sie noch bitten zum Abschluss der Sendung im Anliegen, ja, das oder auf die Fürsprache des heiligen Don Bosco noch Ihren Segen zu spenden.
Sehr gerne. Der Herr segne und beschütze euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten, er sei euch gnädig. Er sehe mir vor euch, um euch den rechten Weg zu zeigen. Er sei über euch, um euch zu beschützen, vor allem Bösen zu bewahren. Er sei hinter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr schwach seid, wenn ihr strauchelt. Er begleite alle eure Wege und sei allzeit in euren guten Herzen. Auf die Fürsprache Mariens, der Helferin der Christen, des heiligen Johannes Bosco, der heiligen Maria Domenica Mazzarello, aller Engel und Heiligen, segne, beschütze und bewahre euch in seiner Liebe der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Pater Dr. Josef Weber, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und das war die Sendung Don Bosco, der Jugendapostel von Turin. Schön, dass Sie dabei waren. Heute ist der Gedenktag des heiligen Don Bosco. Lassen Sie auch in Ihrem Herzen noch ein bisschen nachleben, nachfeiern, indem Sie einfach noch mittragen und auch diese Gedanken von Pater Weber vielleicht weiter bewegen, auch noch durch diesen Tag. Das war die Spiritualität mit Bodo Klose.